Hallo, liebe Leute, wir wollen uns heute mal ein bisschen über Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen unterhalten, bisschen wo die herkommen und welche Bedeutung die haben und vor allem, was in der Lausitz und an der B96 dazu passiert und vielleicht auch früher schon passiert ist. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, den Ben. Hallo Ben.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Magst du mal kurz erzählen, wer du bist?
Ben ist mein Name. Ich bin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt, befasse mich dort mit Verschwörungsideologien und mit Reichsideologien jetzt ungefähr schon seit 3 Jahren. Und von Anfang an war tatsächlich der ostsächsische Raum, insbesondere auch so die Region der Oberlausitz, ein Raum, mit dem wir uns immer auseinandergesetzt haben. Das hat damit zu tun, dass da so seit 2015, also nicht nur der Rechtsextremismus, sondern auch insgesamt Verschwörungsideologien offensichtlich sehr, ja, also eine gewisse Bedeutung hatten und haben. Und deswegen haben wir uns damit auch beschäftigt. Ich selbst komme eher aus zwei anderen Bereichen. Einmal ist es der Bereich der politischen Bildung, in dem ich jetzt seit über 10 Jahren arbeite und Seminare mache, Workshops mache in Sachsen. Und das andere ist der ganze Bereich Anti-Rechtsextremismus, also wo ich auch schon vor meiner Zeit vor der Amadeo-Antonio-Stiftung mich ja in vielfältiger Weise mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
Ja, cool. Danke, für deine und eure Arbeit auf jeden Fall. Sehr wertvoll. Und man kann euch auch immer einladen für Workshops, nur mal so ein zwischendrin gleich ein Werbeblock. Ist das so?
Ja, das stimmt. Also natürlich müssen wir auch immer gucken, ob es die Zeit hergibt, weil wir kriegen, seitdem wir diese Corona-Pandemie haben, doch deutlich mehr Anfragen als wie früher. Also zu dem Thema Verschwörungsideologien meine ich jetzt. Und wir können da immer noch kein Abebben feststellen. Ne? Deswegen freuen wir uns über Anfragen, aber ich sage auch gleich dazu, wir haben viel zu tun. Das heißt, manchmal kann es auch ein bisschen dauern, bis wir dann noch tatsächlich vorbeikommen können.
Okay, cool. Danke für die Info. Lass uns mal irgendwie einsteigen. Es geht ja vor allem jetzt bei uns um die letzten 2 Jahre seit der Pandemie oder seit dem Beginn der Pandemie. Und kannst du allgemein sagen, jetzt nicht unbedingt auf die Lausitz bezogen, wie sich die Verschwörungserzählungen während der Pandemie entwickelt haben und was die geläufigsten Erzählungen sind, inwiefern das sinnvoll ist, die jetzt irgendwie wiederzugeben, kannst du selber entscheiden.
Ja, in der Tat ist das mega spannend, weil wir quasi, wenn wir jetzt mal ganz am Anfang schauen, so im Zeitraum Januar 2020, vielleicht noch Februar 2020, da hatten wir ganz andere Verschwörungserzählungen als diese, die wir dann seit Sommer 2020 bis heute im Grunde haben. Ganz am Anfang hieß es nämlich tatsächlich, dass man vermutet, dass die chinesische Regierung, wir erinnern uns, dass Coronavirus trat ja zuerst in China auf und dort kamen auch die ersten apokalyptischen Bilder her mit Großstädten, die man von der Zivilisation abgeschnitten hat und so weiter, ne? Mit diesen dann auch später aus Deutschland bekannten Bildern von Menschen in so Seuchenschutzanzügen und so weiter. Und da hieß es eben in den ersten Verschwörungserzählungen, die chinesische Regierung würde die Menschheit belügen. Einmal ob der Gefährlichkeit des Virus. Es hieß dann immer, dass das Virus wahrscheinlich viel, viel gefährlicher ist. Die Rede war tatsächlich von Leichen in den Straßen von Wuhan, die man der Weltöffentlichkeit nicht zeigen will. Also die Sterberate wurde dort als sehr viel höher eingestuft. Ja, und das andere war, dass man von Anfang an natürlich auch gesagt hat, dass China dieses Virus absichtlich in die Welt gebracht hat. Also diese zwei Narrative waren so am Anfang. Und im Zuge dann des Sommers 2020 haben sich dann die Verschwörungserzählungen komplett gedreht, kann man sagen, weil es dann nicht mehr darum ging, dass das Virus gefährlich sei und die Regierung oder die WHO die Weltöffentlichkeit belügt, im Sinne, dass es viel gefährlicher sei, sondern ganz umgedreht, dass es eigentlich sich um eine sogenannte Fake-Pandemie handeln würde. Also dass das Virus wahlweise eigentlich nur ein Grippevirus sei oder es gar kein Virus gibt. Und dass also diese Corona-Maßnahmen durch nichts gerechtfertigt sind und dass da offensichtlich dann doch was anderes dahinter stehen muss, weswegen jetzt die Welt diese Fake-Pandemie aus Sicht der Verschwörungserzählerinnen und Erzähler erlebt. Ne? Das sind auch die Verschwörungsnarrative, die bis heute standhaft geblieben sind, auch wenn sicherlich die Verbreitung gerade aktuell offensichtlich nicht mehr ganz so stark motiviert, aber zumindest haben sich die Narrative nicht mehr so sehr verändert. Und das andere ist natürlich, dass wir immer auch in der Pandemie ganz unterschiedliche weitere Verschwörungserzählungen hatten, die sich so ein bisschen an die Corona-Thematik angedockt haben. Das eine war zum Beispiel die QAnon-Erzählung aus den USA, also wo man eine vermeintliche Elite von Schauspielern, Politikern, MedienvertreterInnen und so weiter gesehen haben will in den USA, aber durchaus auch international, die professionell Kinder entführen und diese Kinder sozusagen vergewaltigen, töten und dann von deren Blut trinken, um davon ewig zu leben. Das ist so eine schauerliche Geschichte, die erinnert an die Ritualmordlegenden, die wir aus dem Antisemitismus kennen. Das ist vor allen Dingen so ab dem Sommer 2020 auch in Deutschland beliebt gewesen. QAnon, auch mit seinen bekannten Symbolen, dem Q oder auch der Abkürzung WWG1-WGA, was man auch unter anderem an der B96 immer wieder gesehen hat. Where we go one, we go war. Also so dieser Aufruf, wir müssen uns vereinigen gegen die da oben. Und ansonsten hat man natürlich auch nochmal spezifisch deutsche Verschwörungstheorie-Elemente gesehen, etwa indem die Reichsbürger-Szene sehr stark in Erscheinung getreten ist. Das heißt, dass sie eben zum Beispiel nochmal deutlich gemacht haben, dass Deutschland deswegen diese Corona-Politik, die sie für falsch halten, umsetzt, weil eben Deutschland auch gar kein souveränes Land sei, keine souveräne Nation sei. Das haben die natürlich auch schon vor Corona behauptet. Ne? Das sind auch so Beispiele, wo man das sehen konnte. Und die neueste Entwicklung oder der neueste Trend dann ab diesem Jahr, ab diesem Frühjahr, ist natürlich das ganze Impfthema, dass man jetzt schauerliche Märchen erzählt zu der angeblichen Gefährlichkeit der Impfstoffe. Da ist dann wahlweise die Rede von Impfstoffen, die gar keine Wirkung hätten oder eben auch Impfstoffen, die abscheuliche Nebenwirkungen hätten, sodass angeblich Tausende schon an den Impfungen gestorben seien. Das sind so Entwicklungen innerhalb der Verschwörungsnarrative. Im Großen und Ganzen bleibt es aber dabei, dass man zum einen die Corona-Maßnahmen ablehnt und dass man im Prinzip nicht eine Pandemie wahrhaben will und deswegen eben eine andere Ursache vermutet, weswegen dann doch die Weltöffentlichkeit, also die überwiegende Mehrheit der Weltöffentlichkeit, auch der ganzen internationalen, nationalen Institutionen und so weiter, dass die eben an diesen Corona-Maßnahmen festhalten.
Ja, danke. Ich fand es auch sehr spannend. Also vielleicht ist noch ganz allgemein zu sagen, ich habe gerade die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung da, dass Verschwörungserzählungen sich aus der Annahme speisen, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder Gruppen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und dabei die Bevölkerung über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Da gehst du bestimmt mit. Und vielleicht wäre nochmal spannend zu wissen, dass das jetzt quasi nichts Neues ist. Diese Verschwörungstheorien gibt es quasi schon viel länger und es gibt schon wirklich einige wie um den 11. September, so ist vielleicht irgendwie ziemlich aktuell gewesen, aber diese Erzählungen an sich sind schon mehr über 100 Jahre alt, oder?
Ja, sogar noch älter. Also wenn man jetzt ganz historisch dran geht, dann muss man zwei Sachen sagen. Das eine ist, es gab immer Verschwörungen und demzufolge gab es natürlich auch immer Verschwörungstheorien. In der heutigen Form, so wie wir die Verschwörungstheorien heute kennen, so ein bisschen als Underdog-Theorien, also dass man von unten de facto, also von der Bevölkerung her, sich Verschwörungsmythen erzählt über die da oben, das ist so ein Trend ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Das kann man ziemlich genau auch tatsächlich auf so Ereignisse wie den Mord an JFK, dem amerikanischen Präsidenten in den 60er Jahren, beziehen, weil dort dann quasi eine Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung nicht überzeugt ist von dieser offiziellen Erzählung, dass es sich hier um einen Einzeltäter handelt. Und ausgehend eben von dieser Idee, dass man da quasi von der Regierung betrogen wird und so weiter, spinnen sich dann auch heutige Verschwörungsmythen. Früher, also noch viel früher, wurden ja de facto Verschwörungserzählungen vor allem von Mächtigen, ne? Also von sehr, sehr weltlich oder geistlich hochstehenden Personenkreisen genutzt, um quasi Lügen zu verbreiten, Propaganda zu verbreiten über die jeweils anderen. Bekannteste Beispiele, die wir da kennen, ist so zum Beispiel der Kampf in der Französischen Revolution des sogenannten Ancien Regime, also der alten Mächte, des alten Adels, der alten Monarchien gegenüber den Freimaurern und auch Illuminaten, Geheimbünden, Geheimorden. Das waren nämlich alles radikale Anhänger, Anhängerinnen der Aufklärung im 18. Jahrhundert und auch des Liberalismus. Und natürlich hatte man aus Sicht der alten Mächte wenig Interesse, dass diese Leute bei der Bevölkerung beliebt sind. Deswegen hat man über die im 18. Jahrhundert schauerliche Märchen sich ausgedacht. Man hat zum Beispiel über diesen Kleinstorden der Illuminaten aus Bayern, aus Süddeutschland, Märchen erzählt darüber, wie mächtig der angeblich sei, wie groß der angeblich sei und dass der international vernetzt sei und so weiter. Und na klar, das hat den Mächtigen in dem Fall natürlich genutzt. Ne? Und das ist so ein Muster, dass Mächtige quasi Verschwörungserzählungen nutzen, um ihre eigene Macht zu festigen, die wir heute zwar immer noch haben, aber wir haben parallel halt auch die Verschwörungserzählungen, die von nicht mächtigen Personen ausgehen, über mächtige Personen. Ne? Und das ist eben so ein Beispiel jetzt mit JFK, könnte auch sagen, vielleicht 11. September 2001, Migrationskrise etc. Aber es gibt immer Unterschiede auch. Ne? Wenn man Viktor Orban zum Beispiel anschaut, den ungarischen Ministerpräsidenten, der hat zum Beispiel als eine mächtige nationale Person sehr viel dazu beigetragen, dass dieser ganze Verschwörungsmythos über George Soros in den Umlauf geraten ist. Also George Soros ist ein ungarisch-stämmiger Amerikaner, der auch einen jüdischen Background hat. Und Soros und Orban standen de facto in einem Interessenskonflikt, weil Soros unter anderem in Budapest eine freie Universität betrieb oder sich überhaupt sehr einsetzte für oppositionelle Ziele, auch für freie Medien, für NGOs und so weiter. Und das war Orban schlicht und weg auch ein zu mächtiger Gegenspieler für seine Politik. Deswegen hat Orban halt massiv auch antisemitische Stereotype genutzt. Eben dieses Stereotyp, dieses Ressentiment vom mächtigen, reichen, weltweit vernetzten Juden, die eben dann natürlich nicht nur in Ungarn griffen, sondern bis nach Deutschland auch schwappten. Genau, und das ist zum Beispiel, wo wieder eine mächtige Person seine eigene Macht versucht zu festigen, indem sie über eine andere Person, die ihr vermeintlich nach der Macht trachtet oder zumindest die Macht in Frage stellt, Verschwörungsmythen verbreitet. Ein anderes Beispiel ist noch der amerikanische ehemalige Präsident Trump, der ja auch eine mächtige Person war und auch Verschwörungsmythen verbreitet hat, zum Beispiel über die Demokraten, über Hillary Clinton, um eben natürlich seine eigene Macht zu festigen. Also wir haben nach wie vor immer noch dieses Muster, was wir aus dem Mittelalter kennen, aus der Antike kennen, aber wir haben dazu eben auch dieses Muster der neuartigen Verschwörungserzählungen, die von nicht mächtigen Personen ausgehen.
Ja, voll interessant. Aber glaubst du so ein bisschen, also ich habe in meinem Umfeld auch ein paar Leute, mit denen ich dann öfter reden muss und dann kommt immer so diese Aussage, aber irgendwas ist doch da dran. Also glaubst du, Verschwörungstheorien brauchen irgendeinen wahren Kern, also ja, wahr ist auch schon wieder ein schwieriges Wort, an den die sich lang hangeln und gibt's da irgendwie eine Systematik dahinter? Also auf jeden Fall ja ein aktuelles Ereignis wahrscheinlich, aber ja.
Also man kann ganz klar sagen, natürlich Verschwörungserzählungen verbreiten sich immer dann gut, wenn intransparent kommuniziert wird. Ne? Also wenn wir jetzt an sowas denken, wie zum Beispiel die NSA-Affäre, die ja maßgeblich oder auch die Kriegsverbrechen, die amerikanische Soldaten im Irakkrieg durchgeführt haben. Das sind ja alles Dinge, wo wir es mit Institutionen zu tun haben, die äußerst intransparent kommunizieren, also Armee zum Beispiel, ne? Oder auch Geheimdienste. Und dort können sich natürlich Verschwörungserzählungen auch besonders gut verbreiten, weil es ja schlicht und weg an dem Gegennarrativ fehlt. Ne? Also Geheimdienste bzw. Armeen sind dann auch nicht sonderlich daran interessiert, da eine umfangreiche PR-Arbeit zu machen, ne? Und da ganz viel wieder richtig zu stellen, sondern die setzen da schlicht und weg auch ein Stück darauf, dass sich das wieder verrennt. Genau, also wir haben ja gerade gesprochen über die intransparenten Prozesse, die es vereinfachen auch, ne, dass sich Verschwörungserzählungen verbreiten können. Aber letztendlich kann man auch zusammenfassen, dass es, man sagt immer so schön, in Verschwörungserzählungen oft so ein Fünkchen Wahrheit gibt. könnte auch sagen, vielleicht ein Fünkchen Evidenz, um einen anderen Begriff zu nutzen. Also überprüfbare, belegbare Inhalte. Das stimmt häufig auch, aber ganz häufig spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, was dieses sogenannte Fünkchen Wahrheit ist, weil im Grunde wird ja dann eine Story daraus gemacht, die im Grunde immer dieselbe Geschichte erzählt, nämlich diese quasi angebliche, im Geheimen existierende Gruppe von Verschwörerinnen und Verschwörern, die halt einen bösen Plan zu Ungunsten des Restes der Menschheit geschmiedet hat. Und insofern könnte man auch schon faktisch von einem Mythos oft sprechen, dass da sozusagen einfach Dinge reproduziert werden, die sich faktisch auch nicht mehr beweisen lassen, ob es nun so ist oder nicht so ist. Weswegen ich immer so ein bisschen davon abrate, Verschwörungserzählungen zu bekämpfen, indem man sagt, die sind unwahr. Das mag schon sein, aber viel gefährlicher ist ja, dass Verschwörungserzählungen ein bestimmtes Weltbild vermitteln, was natürlich auch einhergeht mit einer Feindbildkonstruktion und demzufolge führt oder münden Verschwörungserzählungen immer auch in Gefahren, reale Gefahren für Menschen.
Ja, spannend. So ein bisschen, gibt es auch irgendwie einen Zeitpunkt oder einen Ort, wo sich Menschen besonders schnell anstecken können? Also ich kann noch kurz erzählen, bei mir war es zum Beispiel wirklich dieser 9-11, der 11. September und die Erzählung danach, da war ich halt Teenagerin und habe mir dann danach den ganzen Kram gegeben, inklusive Illuminatenzeug und was auch immer alles. Also vermutlich, genau, deswegen die Frage, ob erstens irgendwie ein bestimmtes Alter gibt oder auch Orte, wo man sich vielleicht besonders anstecken kann. Bei mir gab es damals noch kein Internet. Genau, kannst du dazu was sagen?
Also ein Alter ist eigentlich nicht so bekannt. Verschwörungserzählungen treffen auf jeden Fall auf alle Menschen gleichermaßen zu, faktisch. Also es gibt wenig Evidenz hinsichtlich, dass man sagt, ein bestimmtes Alter ist am meisten betroffen. Wenn man jetzt mal von den Studien absieht, könnte man natürlich noch argumentieren, gerade hier auch in Sachsen, dass man auf der Straße dann doch die Leute sieht, die schon ein bisschen älter sind, also die so mitten im Leben stehen oder knapp dahinter, also die quasi kurz vor der Rente stehen, wenn nicht sogar schon in der Rente sich befinden, die dann zum Beispiel bei den B96-Protesten mitmachen oder in Bautzen auf dem Chormarkt sich treffen, in Görlitz, Zittau, bei den Querdenken-Demos mit dabei sind. Aber wenn wir jetzt mal uns das empirische Material anschauen, lässt sich diese eindeutige Alterszuordnung häufig nicht herstellen. Also auf gut Deutsch gesagt, alle können betroffen sein. Und was Orte angeht, naja, also klar, heute sind die sozialen Netzwerke, Social Media, sicherlich ein Ort, an dem ich ganz leicht in Berührung komme mit Verschwörungserzählungen. Da schickt mir halt eine Freundin mal bei Telegram was, ne, bei WhatsApp was, oder bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer. Und dann fange ich das vielleicht an, mir anzugucken. Häufig ist es ja gar kein langer Text, den man lesen muss, sondern eher so was Smartes wie ein Video vielleicht bei YouTube oder so, ne? Das sind dann so Dinge, wo die Leute mit in Berührung kommen, was ich schon denke, dass das unmittelbare Umfeld der Menschen eine Rolle spielt. Also ob ich einen guten Freund habe, eine gute Freundin habe, die mir vielleicht was schickt, da halte ich das dann am ehesten vielleicht auch für plausibel, daran zu glauben. Oder sogenannte Gelegenheitsstrukturen. Also manchmal ist es schlicht und weg mein Arzt, ne, zu dem ich gehe, oder meine Physiotherapeutin oder so, dass die mir dann da Dinge erzählt oder so. Also das kann schon auch sein. Und je nachdem, in welcher Region ich aufwachse, desto wahrscheinlicher oder auch unwahrscheinlicher ist es, dass ich zum Beispiel auf einen Arzt treffe, der zwar seinen ärztlichen Dienst ausführt, aber eigentlich die sogenannte Schulmedizin massiv kritisiert und eine große Verschwörung der Pharmaindustrie sieht. Ne? Und da ist es eben schon wahrscheinlicher, in bestimmten Regionen auch so jemanden zu treffen, als in anderen Regionen.
Ja, spannend. Und wie schaut es denn aus? Weil wir bewegen uns ja jetzt oder reden heute ja vor allem über Lausitz auch. Glaubst du, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Raum in Bezug auf Auftreten und Häufigkeit von Verschwörungstheorien?
Ja, auch da kann man, was die Studien angeht, häufig nicht so eine klare Antwort finden. Es gibt aber eine Studie, die ich da ganz interessant finde. Da geht es auch de facto direkt um das Corona-Thema. Die ist von der Deutschen Bank in Auftrag gegeben worden Ende letzten Jahres. Und die hat gezeigt, da wird dann so ein bisschen gefragt, wie gehen die Deutschen mit der Corona-Krise um, dass der Typus des Leugners, des Corona-Leugners, also des Typus, der die Corona-Krise nicht sieht, der vielleicht Fake-Pandemie sagen würde, dass dieser Typus zum einen überrepräsentativ oft in Sachsen aufgetreten ist, also wirklich mit 14% am Gesamtanteil der Bevölkerung, das ist schon viel. Vergleich mit anderen oder Bundesdeutschland ist eher so 4-5%, also wirklich, da kann man sagen, Sachsen sticht da hervor. Auch, dass der Mensch, der Leugner ist, am ehesten in kleinstädtischen, ländlichen Umgebungen sich aufhält, nicht so sehr im urbanen Raum. Und dass es sich tatsächlich auch schon um ältere Personen handelt. Ne? Also insofern, wenn wir mal die Studie nehmen, können wir klar sagen, dass der Corona-Leugner eher auf dem Land anzutreffen ist, eher älter ist, eher keine Kinder mehr hat, zumindest keine Kinder, die in seinem eigenen Haushalt leben, und tatsächlich auch eher männlich ist. Aber wenn wir jetzt andere Studien uns angucken, können wir das nicht so ganz klar feststellen. Insofern bleibt es natürlich da noch spannend, ne? Also die genauen Indizien herauszufinden.
Okay, wenn wir jetzt mal ein bisschen den Sprung machen und noch mehr in die Lausitz gehen, magst du was zu den Protesten an der B96 erzählen? Da treffen sich ja wöchentlich, meines Wissens nach, Menschen, die sich an die Straße stellen und Flagge verschiedenster Art und Couleur zeigen. Ja, weiß auch nicht. Gebietet irgendwie die Region entlang der B96 irgendwie einen guten Nährboden für diese Art von Protesten?
Ich würde da drei Faktoren sehen, die man benennen kann. Das eine ist eher was Mythologisches. Das ist halt tatsächlich so ein, naja, im Prinzip auch aus der DDR-Zeit noch kommend, so eine gewisse mythologische Betrachtung dieser ehemaligen Fernstraße zwischen Sassnitz oben an der Ostseeküste und Zittau im tiefen Ostsachsen, also dass diese Straße, diese B96, heute genannte Fernstraße früher, einmal durch die ganze DDR ging und damit ja auch so eine Verbindung war zwischen den verschiedenen Orten in der DDR. Und ich glaube auch, dass man in diesem Milieu immer wieder behauptet hat, dass man hier an eine Tradition aus der Friedlichen Revolution anknüpft, dass sich also auch schon in der Zeit 89 die Leute an der B96 zum stillen Protest versammelt haben. Ich habe das mal versucht zu überprüfen, konnte dafür jetzt auf den ersten Blick nicht so richtig viele Belege finden. Also das mag schon stimmen, aber wie groß diese Proteste waren während der Friedlichen Revolution und inwieweit die vergleichbar sind jetzt mit anderen Ereignissen in Plauen zum Beispiel oder in Leipzig, in Berlin, in Jena, ne? Also die man jetzt eher so aus der Geschichtsschreibung kennt, Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, da ist viel Mythos dabei, dass man diese Proteste da aus der Friedlichen Revolution hochstilisiert. Aber offensichtlich ist diese Straße ja nach wie vor sowas wie eine Verbindung der Menschen, ne? Dass man, egal ob man jetzt in Görlitz, Zittau, Bautzen, wo auch immer wohnt, dass man sich an die Straße stellt, so als gemeinsames verbindendes Element. Das ist die eine Zutat, ne? Die andere Zutat ist die, dass wir auch schon vor Corona in der ganzen Region Oberlausitz, Ostsachsen, aus meiner Sicht doch eine sehr starke Empfänglichkeit haben in Teilen der Bevölkerung für solche Verschwörungserzählungen. Und insofern überrascht es nicht, dass die Leute nicht nur dem Typus des Corona-Leugners angehören, sondern sich auch für solche Protestformen dann hergeben lassen. Also wir wissen ja aus der Protestforschung, sozialen Bewegungsforschung, dass nicht alle, die eine bestimmte Einstellung haben, auch bereit sind, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Aber offensichtlich in Hochzeiten haben ja da schon hunderte Personen an diesen Protesten auch teilgenommen, sind da doch eine Menge Leute auch mobilisierungsfähig. Und die dritte Zutat, die ich jetzt sehe, ist, dass wir in der Oberlausitz in Ostsachsen doch eine ganze Reihe auch an sogenannten Milieumanagern haben oder auch, man könnte sagen, Bewegungseliten, also so Führungskader, Führungspersonen, sowohl aus dem rechtsextremen Spektrum als auch aus der Reichsbürgerszene, die natürlich auch mit ihren Mitteln zu solchen Protesten aufrufen, eben dazu motivieren, da mitzumachen. Das ist die dritte Zutat, die man nennen kann. Und das zusammen ergibt eben dann das Bild, was wir auch aus den Medien kennen, dass die Leute da mit den unterschiedlichen Flaggen, Symbolen, Sprüchen und auch Outfits, Bourdieu hätte gesagt, der Soziologe Bourdieu, mit unterschiedlichen Habitus da stehen an der B96 sonntags 10 Uhr.
Also diese Zusammensetzung der Leute ist ja wirklich interessant. Ältere Menschen, jüngere Menschen, ja, natürlich Rechtsextreme, auf jeden Fall ein paar erkennbare, aber ja, die Zusammensetzung der Szene, weiß auch nicht, ist schon sehr entscheidend, aber irgendwie weiß ich nicht, glaubst du, viele Menschen springen da eigentlich auf und also sind erreichbar durch diese Proteste und nehmen dann an diesen Protesten teil, also die man nicht vorher irgendwie als verrückte Menschen oder Nazis abstempeln könnte?
Teils. Zum einen sind da natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, also diejenigen, die vorher Reichsbürger waren und denen entsprechend diese Gedanken hatten, die waren natürlich jetzt auch da. Genauso die zum Beispiel aus einer rechtsextremen Motivation heraus schon immer gegen den Staat waren und seine Maßnahmen. Das waren früher vielleicht eher die Flüchtlingspolitik und Klimapolitik und jetzt ist es eben die Corona-Politik. Ne? Also diese Leute waren auch da. Teile sicherlich auch das konservative, rechtspopulistische Spektrum, AfD etc. Aber wir hatten schon auch, zumindest im Anfangsstadium, also so Mai 2020 rum, Juni, hatten wir natürlich auch Leute, die damit so klassischen Querdenkensprüchen standen. Ne? So nach dem Motto, ich will keine Maske tragen oder ich finde Lockdown nicht gut oder sowas. Ne? Insofern kann man schon davon ausgehen, ja, dass sich an diesem B96-Protest auch Leute beteiligt haben, die jetzt nicht vorher schon in Anführungszeichen verrückt waren, sondern Leute, die vielleicht diese Corona-Pandemie jetzt als Anlass genommen haben, an sowas erstmals auch teilzunehmen. Ich würde den Anteil aber nicht allzu hoch einstufen. Also würde nicht denken, dass das die Mehrheit ist. Die Mehrheit, die da steht, steht da auch aus so einer inneren Überzeugung, dass sie diesen Staat ablehnt, diese Gesellschaftsordnung ablehnt. Das eben nicht erst seit Corona.
Wenn ich jetzt da beim nächsten Mal an der B96 vorbeifahre und anhalte und mit den Leuten versuche, irgendwie zu reden, glaubst du, dass es irgendwie Sinn macht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen? Oder, also ich habe ja die Wahrnehmung, dass sich die Corona-Leugner in der Szene in dem letzten Jahr sehr radikalisiert hat und Gott sei Dank auch viele Menschen wieder da abgesprungen sind, aber inwiefern bringt es was, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die tatsächlich vor Ort sind? Oder ja, was kann man irgendwie dagegen tun im Allgemeinen?
Also zum einen würde ich sagen, dass Reden ja immer nicht das Falscheste ist. Ich würde sagen, diese Bewegungseliten, Milieumanager, Führungskader, ob jetzt aus der rechtsextremen Szene, aus der Reichsbürgerecke etc., mit denen braucht man natürlich nicht zu reden. Das kommt ein paar Jahre zu spät, würde ich sagen. Und man muss auch aufpassen, wenn man dort zum Beispiel den Dialog sucht mit einzelnen Teilnehmenden, dass diese Leute nicht dabei sind, weil die würden das relativ schnell identifizieren, was man da vielleicht versucht und würden dementsprechend entgegenwirken. Konnte ja auch ganz gut sehen, zum Teil haben ja JournalistInnen versucht, mit den Leuten zu reden, die sind dann zum Teil sehr brachial weggejagt worden. Zum Teil haben es Bloggerinnen gemacht. Also haben wir verschiedene Leute probiert, da mit den Leuten sonntags zu reden. Und immer wenn das so offensichtlich Protest war, also Menschen, die mit diesen B96 Menschen wiederum in Opposition standen, dann ist der Dialog da schwierig gewesen. Was ich glaube, was am ehesten funktioniert, ist, wenn man sich so Einzelne rauspickt, die eben, wie gesagt, nicht Kontakt haben zu diesen Bewegungseliten, und einfach jetzt nicht mit ihnen über ein Sachthema streitet. Also zum Beispiel, gibt es Corona? Ich glaube, da würde man sehr schnell in Einbahnstraße kommen, sondern wenn man sie simpel einfach mal fragt zu ihrem Leben, ne? Also, wann sie so angefangen haben, eigentlich so zu sein, ne? Was es so für Ereignisse vielleicht gab, bei ihnen da so eine Haltung ausgelöst haben, sich in dieser Gesellschaft nicht mehr gehört zu fühlen, vielleicht auch den Einfluss in dieser Gesellschaft nicht zu sehen, ja, mit dem Staat auf Kriegsfuß zu stehen. Also das kann schon sinnvoll sein. Dafür, glaube ich, sind es eher so die kleineren Gespräche, die man dann führen kann mit den Leuten, mit viel Ruhe, mit Zeit, auch mit einer gewissen Toleranz, die man haben muss, Das kann schon sinnvoll sein. Ob man dadurch die Leute davon wegbekommt, können wir nicht sagen. Ich würde sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der ein oder andere vielleicht durch so ein Gespräch zum Nachdenken gebracht werden kann. Aber dafür gibt es halt auch überhaupt gar keine wissenschaftliche Überprüfbarkeit, ne, dass wir sagen können, diese Gespräche nützen was. Ich würde sagen, das hängt immer sehr auch vom individuellen Gefühl ab, ob ich das Gefühl habe, dass das was bringt oder nicht. Ne. Und ich weiß, dass es einige Menschen gibt, die an der B96 wohnen, in der Oberlausitz, in den kleineren Dörfern und Städten, die das auch durchaus probiert haben, nicht? Die also durchaus da probiert haben, nicht mit den Bewegungseliten, sondern mit anderen zu reden. Und die haben auch gemeint, dass es durchaus immer mal wieder ganz interessante Gespräche schon gab auch, ne? Und es gibt ja auch Berichte von sogenannten AussteigerInnen, also Leuten, die jetzt nicht mehr an der B96 stehen. Also insofern, das macht vielleicht so ein bisschen Mut. Es gab aber auch noch eine relativ prominente Aktion, ziemlich am Anfang der B96-Proteste, die sogenannte Karawane der Vernunft. Da ging es weniger um Reden, als vielmehr ein anderes Signal aus der Region zu senden. Da ist man so mit so runden Autos, mit ganz vielen Transparenten, toller Musik und so weiter, entlang der Aufmarschstrecke gefahren, also wo die Leute standen, sonntags 10 Uhr. Einfach mal so ein anderes Bild vermittelt. Ne? Da war natürlich klar, dass es eben nicht geeignet, um mit den Leuten zu reden, und das war auch gar nicht das Ziel. Insofern kommt es immer darauf ein bisschen an, was will ich denn erreichen? Will ich zum Beispiel als Anwohner der Oberlausitz, möchte ich gerne, dass aus meiner Region mal ein anderes Signal gesendet wird, als immer diese B96 Reichsbürgerbilder? Oder möchte ich eher mit den Leuten vor Ort reden? Ne? Ich glaube, da muss jeder von uns sich die Frage stellen, was ist so mein Ziel, was ist so meine Strategie, die ich verfolge. Ja, insofern haben wir uns natürlich als Amadeo-Antonio-Stiftung auch gefreut, dass es sowas gab wie die Karawane der Vernunft, weil wir haben dann mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie diese Initiative ja auch ausgezeichnet. Der hat einen der Hauptpreise 2020 bekommen. Da stand für uns, aber auch für die Juroren des Förderpreises im Mittelpunkt, dass es darum ging, dort ein Signal der demokratischen, lebendigen Zivilgesellschaft zu haben aus dieser Oberlausitzer Ecke. Ne? Nicht so sehr der Dialog mit den Protestlern.
Ja, super. Vielleicht kann man auch irgendwie ergänzen, neben so einer Art Gegenprotest und gegen Öffentlichkeit und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist wahrscheinlich die Bildungs- und Aufklärungsarbeit auch noch ein wichtiger Punkt, die bestimmt in der Lausitz nicht ganz so einfach ist, in Volkshochschulen, in Schulen Kurse anzubieten zum Thema Verschwörungstheorien und vielleicht auch den Menschen nahezubringen, recherchieren zu können und ihre Informationen abseits vom Internet herzubekommen.
Ja, also wir machen das ja. Wir arbeiten ja viel mit verschiedenen Leuten da zusammen. Wir führen Schulungen durch, natürlich das meiste online. Und wir nehmen schon wahr, dass es da ein reges Interesse gibt, nicht? Also viele Leute, man muss sagen, es sind tendenziell eher die Jüngeren, die sich dafür interessieren. Und die berichten wiederum dann auch von den Älteren in ihren Umfeldern, mit denen sie nicht mehr zurechtkommen. Also ganz explizites Beispiel war für mich, als ich selber eine Online-Veranstaltungsreihe gemacht habe mit dem Verein Augen auf e.V. aus der Region Görlitz-Zittau, dass da Studierende aus der Hochschule in Görlitz berichtet haben, dass sie schlicht und weg mit ihren Eltern keine Gespräche mehr führen können. Ne? Und das ist, glaube ich, ziemlich musterhaft. Das höre ich aus der Region immer wieder, dass da die Jüngeren eher sich dafür interessieren, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter, dieser ganze Verschwörungsmythos, woher kommt denn das, warum sind denn meine Eltern da jetzt so und was kann ich denn da tun? Ne? Diesen Wissensdurst haben dann eher die Jüngeren. Ja, und die Älteren meiden solche Angebote, weil dann eben solche Organisationen wie Augen auf oder Mario-Antonio-Stiftung im Grunde als Handlanger der Verschwörerinnen und Verschwörer betrachtet werden. Ne? Und dann will man natürlich sich bei denen auch nicht in ein Seminar setzen. Gibt auch Ausnahmen. Ich war zum Beispiel in Bautzen auf Einladung des Gewerkschaftsbundes zu einer Veranstaltung über Reichsbürger. Da waren natürlich auch viele Ältere mit dabei, viele alte Gewerkschaftsesinnen und Hasen. Ne? Und mit denen haben wir dann auch ganz toll diskutiert. Da waren auch mal ein paar dabei, ne, die vielleicht die ein oder andere Verschwörungserzählung glaubhaft fanden. Aber mit den Leuten konnte man letztendlich gut reden und gut arbeiten.
Ja, super. Ich würde abschließend noch zwei Bücher empfehlen für Leute, die sich weiter informieren wollen. Vielleicht magst du das danach noch ergänzen. Und zwar das eine ist eine relativ frisch erschienen von Ingrid Brodnik. Und zwar Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Wien 2021 und dann sehr bekannt auch von Katharina Nocun und Pia Lamberti, True Facts. Und das ist quasi das Nachfolgewerk von Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Magst du noch welche Ergänzungen abschließend hinzufügen?
Ja, zum einen sind das beides, denke ich, sehr gute Empfehlungen. Ich würde unbedingt empfehlen, erst von Katharina Nocun und Pia Lamberti Fake Facts zu lesen und dann True Facts. Ja, manchmal will man ja immer nur die Lösungen wissen, aber ich finde, die haben in Fake Facts ganz gut auch die Ursachen, Zusammenhänge und so weiter von Verschwörungsideologien sichtbar gemacht. Ich würde noch empfehlen, wer auch ein bisschen historisch mal rangehen will. Heute habe ich auch so ein bisschen erzählt, wie lange es das eigentlich auch schon gibt, von Michael Butter zu lesen, Nichts ist, wie es scheint. Das ist so ein Buch, in dem der Amerikanist Butter so einen Überblick gibt über die Entwicklung von Verschwörungserzählungen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil das das Thema auch nochmal so ein bisschen nüchtern betrachtet, ne? Ohne so eine gewisse Aufgeregtheit. Und ansonsten mache ich mal ein bisschen Werbung noch für unsere eigenen Angebote. Also wir haben auf unserer Homepage amadeu-antonio-stiftung.de auch recht viele Broschüren zum Thema, kleine und längere, die ich natürlich auch wärmstens empfehle. In unserem sächsischen Projekt Die Bank haben wir zum Beispiel ein sogenanntes FAQ herausgegeben mit, ich glaube, 25 gängigen Fragen, die man sich so erzählt über Verschwörungsideologien. Und das kann man vielleicht so als Einstiegslektüre auch ganz gut nutzen.
Super, vielen Dank. Und danke für deine Zeit, Ben. Toll, dass du in der Lausitz zu Gast warst.
Sehr gerne, immer wieder. Und ich freue mich über viele engagierte Menschen in der Oberlausitz. Das ist sicherlich eines der Schlüsselpunkte oder der wichtigen Sachen, ne, die wir in den nächsten Jahren brauchen, dass genügend Leute noch sagen, ich bleibe in der Region, es ist meine Heimat oder es ist die Region, in der ich mich wohlfühle. Und ich überlasse sie nicht den Braunhemden auf der einen Seite, aber auch nicht den Schwurblern, ne, oder den Verschwörungsideologen.
Danke, tschüss und freut euch auf den nächsten Beitrag vom Fetzigcamp.